Tara, ja, genau. Das bedeutet gefährliches Gelände oder gefährliches Gebiet. Genau, da oben steht's. Heute will ich einfach fortsetzen die Predigt mit anschließend auch so einige praktische Beispiele. Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung von dem, worum es das letzte Mal ging, für die, die nicht dabei waren, oder einfach auch nochmal zur Auffrischung. Gefährliches Terrain. Ich habe damals einfach auch zwei Orte auf dieser Welt vorgestellt. Wer weiß es noch von den Kindern? Welche waren das? Das Bermuda-Dreieck und den Natronsee, zwei gefährliche Orte auf dieser Erde. Da gibt es aber auch noch einen anderen gefährlichen Ort, den wir nicht bei Google Maps finden oder den wir nicht mit unseren Augen sehen. Das ist dieser Bereich, ich hatte die Bibelstelle vorgelesen, dass unser Kampf errichtet sich nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen und gegen die Kräfte, die in der Luft herrschen. Das heißt den Teufel und seine Dämonen und seinen bösen Geister. Das ist auch ein Gebiet, womit wir Menschen zu tun haben. Das ist auch ein gefährliches Gebiet, wo Menschen sich hin begeben können. Kurz, er ist der Erzfeind Gottes, der war der schönste Engel, der größte Engel. Nachdem er sich überhoben hat, hat Gott ihn ausgesondert, ausgestoßen von seinen Engeln. Mit einigen seiner Engel, die ihm nachgefolgt sind, dann mit die bösen Geister, die Dämonen sind mit ihm gegangen. Das ist der Fall Satans. Wir haben etwas über das Wesen des Satans gehört. Er ist zum einen höher als der Mensch, dem Menschen übergeordnet. Auf der anderen Seite ist er auch niedriger als der Mensch, indem er sich dem Menschen anbietet als ein Helfer. Und Menschen nehmen seine Hilfe in Anspruch, zahlen natürlich auch entsprechend den Preis dafür. Also er ist auf der einen Seite höher, größer als der Mensch. Auf der anderen Seite bietet er sich auch als Helfer an, so wie Gott sich auch als Helfer anbietet. Er lebt oder wohnt in der Luft. Er hat seinen Bereich. Er wird der Gott dieser Welt genannt. Die Bibel sagt, er ist Gott dieser Welt. Gott gewährt ihm das, oder Gott erlaubt ihm, auf dieser Welt zu herrschen. Wir erinnern uns an diese Begebenheit, wo Jesus von dem Teufel versucht wurde und er sagt, ich will dieses alles, dieses Reich dir geben, schau mal, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir verbeugst und mich anbetest. Und Jesus widerspricht dem nicht, sagt, nee, das gehört nicht dir. Gott ist zwar Eigentümer, aber der Teufel ist in dem Sinne vielleicht Besitzer, er darf darüber verfügen, in gewissem Maße, den Gott ihm einräumt oder gewährt, aber er darf sein Wesen hier auf dieser Erde treiben. Und das sehen wir heute auch. Er hat auch eine gewisse Macht. Obwohl er ein besiegter Feind ist, Jesus hat den Tod besiegt, Jesus hat den Teufel besiegt, er ist größer und höher und trotzdem ist er noch nicht endgültig weg und da und er wirkt heute auf dieser Erde. Und Menschen können diesen Bereich, diesen unsichtbaren Bereich, sag ich mal, betreten, in den Machtbereich des Teufels kommen und brauchen sich nicht wundern, wenn sie in seinen Einflussbereich kommen und ihn von ihm beeinflusst oder dirigiert werden. Seine Dämonen sind seine Helfer, so wie Gott Engel hat, die ihm dienen, die ihm helfen. So hat auch der Teufel seine Dämonen, seine bösen Geister, die ihm dienen und die für ihn unterwegs sind. Aber wie ich schon gesagt habe, seine Macht ist begrenzt. Gott ist stärker, Gott ist größer, aber er hat eine Macht. Und wir sehen heute Menschen, die teilweise ganz tief in der Macht des Satans, in der Macht des Teufels sind und nicht selber raus können. So kann es auch vielleicht bei Christen sein, wenn sie sich ganz bewusst oder ja, in diesen Machtbereich begeben, dass der Teufel auch Einfluss auf sie haben kann. Ja, wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Was hat mich dazu bewegt, mich einfach über dieses Thema nochmal darüber Gedanken zu machen? In unserem näheren Umfeld, ein junges Mädchen, eine Jugendliche in der Gemeinde, getauft. Ich hatte mit der Mutter gesprochen, meine Frau hat es mir erzählt, ich habe dann selber mit der Mutter gesprochen. Eltern, die eigentlich aus dem konservativen Hintergrund kommen und jetzt nicht mehr zwar in der Gemeinde sind, aber nicht unbedingt so konservativ und meinten, ja gut, wir wollen es den Kindern irgendwie nicht zu eng machen und man hat irgendwie so eine Enge irgendwie gelebt, man durfte irgendwie nichts gefühlt und man hat da jetzt nicht so sehr darauf geachtet, was die Kinder vielleicht machen, womit sie sich beschäftigen. Sie ist ja auch in der Gemeinde, irgendwo safe vielleicht, sagen wir. Bis die Eltern dann irgendwann festgestellt haben bei dieser Jugendlichen, die sich eigentlich auch recht früh bekehrt hat, in die Gemeinde gekommen ist, dass ihre Haare teilweise so zerzaust waren, dass sie Verletzungen an den Händen hatte, am Kopf. Und sie hat dann selber von sich berichtet, dass sie manchmal, also sie hat sehr viel Musik gehört, sehr viel unterschiedliche Musik gehört. Sie hat Fantasy-Bücher gelesen. Das war das, was sie so interessiert hat, womit sie sich so abgegeben hat. Das geht so ein bisschen auch zurück vielleicht auf die Corona-Zeit und auf einfach so gewisse Lebensumstände, Umzüge und so weiter, die sie mitgemacht haben. Und ja, dass sie einfach irgendwann kam der Moment, wo sie auf einmal sich selber nicht mehr gespürt hat, sich selber nicht mehr wahrgenommen hat. Sie dachte, ich spüre nichts, wie man das Fuß einschläft oder die Hand einschläft, man ist wie taub. Sie hat daraufhin ihre Haare an den Haaren gerissen, mit dem Kopf gegen die Wand, ist teilweise irgendwo im Badezimmer aufgewacht und wusste nicht, wie sie dahin kam, so quasi einen Blackout. Und hat immer wieder dann, weil sie auch viel englische Musik gehört hat, irgendwie Stimmen gehört, so mit dieser Nachricht, mit dieser Botschaft zur Selbstjust, zum Suizid, zum sich selber umbringen, so diese Dinge. Und dann ist das irgendwann auch den Eltern aufgefallen. Sie hat mit den Eltern ja darüber gesprochen, dass sie solche Probleme hat. Die Eltern haben gebetet und es hat nichts gebracht. Warum hat es nichts gebracht? Ich glaube einfach, weil sie einfach ihr Leben weitergelebt hat. Man ist nicht der Sache auf den Grund gegangen. Sie hat einfach so weitergemacht. Die Eltern haben einfach gebetet um Hilfe, dass Gott irgendwie hilft. Aber sie hat ihr Leben weiter so, genau das Gleiche weitergemacht. Und da ist es wichtig, vielleicht der Sache auf den Grund zu gehen und diese Dinge erst abzustellen. Dann wird auch einem geholfen. Man kann nicht so einfach weiterleben, weitermachen. Und dann, als die Eltern dann eine christliche Psychologin in Anspruch genommen haben, hat diese dann erstmal geguckt, womit beschäftigt sich dieses Kind, was hört sie für Musik, was schaut sie für Filme, was liest sie für Bücher. Und dann, als einfach festgestellt wurde, so viele Fantasy-Sachen, viele Lieder oder auch Autoren, die sehr stark okkult belastet sind, die sie sich wirklich, sag mal, Tag und Nacht reingezogen hat. Sie hat sehr gerne Musik und viel Musik gehört, so ein bisschen selber persönlich introvertiert war, also in sich zurückgekehrt war. Und dann irgendwann fing das bei ihr so an. Nachdem einfach dieses so ein bisschen aufgearbeitet wurde, geguckt, okay, woran das liegt, hat man dann einfach sofort gesagt, okay, aufhören mit dieser Musik, aufhören mit diesen Büchern, mit diesen Filmen und so weiter. Und so nach und nach ist das jetzt einfach besser. Und sie sagt auch von sich, oder die Mutter sagt von ihr, sie hatte einfach auch kein Interesse mehr, die Bibel zu lesen, kein Interesse mehr an christlicher Musik, kein Interesse mehr zu beten, einfach ist dieses Verlangen einfach nicht mehr da. Das war das, wo ich das so ein bisschen erfahren habe, wenn ich mal mit der Mutter gesprochen habe. Das war auch nochmal so ein bisschen, das war bei mir nochmal so ein Thema geworden, hat mich so ein bisschen umgehauen damals, weil wir die kennen. Man würde es denen nicht unbedingt ansehen oder nicht sagen, okay, diese Probleme gibt es da. Und das war einfach nochmal für mich so ein Gedankenanstoß, einfach darüber nochmal neu nachzudenken und dieses einfach auch nochmal zu thematisieren. Ja, wir sind hier, sagen wir mal, aus einem bunten oder unterschiedlichen Hintergrund. Einige sind vielleicht von Kindheit auf in einer christlichen Familie aufgewachsen und haben das so ein bisschen mitbekommen, vielleicht vor vielem bewahrt geblieben. Einige kommen vielleicht nicht aus christlichem Elternhaus, kennen vieles nicht, kommen in die Gemeinde und wenn das dann irgendwo nicht vielleicht thematisiert wird oder ausreichend thematisiert wird, dann macht man Dinge oder beschäftigt sich mit Dingen, wo man vielleicht nicht weiß, dass sie nicht gut sind. Und deswegen wollte ich ja auch nachher einfach noch ein paar praktische Beispiele weitergeben, dass wir einfach da auch informiert wissen sind und einfach auch nochmal für dieses Thema ein bisschen sensibilisiert werden. Auf der einen Seite stehe ich vielleicht in der Gefahr, dass man irgendwie alles verteufelt und hinter allem und jedem das Böse und dem Teufel sieht. Also quasi mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, oh, pass auf, das ist ganz gefährlich, mach das nicht und dies nicht und jenes nicht. Auf der einen Seite kann man vielleicht auch hier ein bisschen übertreiben und ja, alles vielleicht verbieten. In der Gefahr steht man vielleicht, möchte ich auch nicht tun oder vielleicht auch nicht übertreiben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht man auch in der Gefahr, wo man so sagt, alles halb so wild. Du siehst immer hinter allem und jedem den Teufel. Sehe das mal ein bisschen lockerer, ein bisschen einfacher. Und da ist es nicht so schlimm und so weiter. Also dass man das so ein bisschen verharmlost und irgendwo links liegen lässt und sagt, alles halb so wild. Ich bin doch ein Kind Gottes, mir kann nichts passieren, ich bin safe. Ja, ich hab den Heiligen Geist und so weiter, ich kann mehr oder weniger machen, was ich will. Das wäre vielleicht die andere Seite, was auch wiederum verkehrt ist. Von mir kann ich sagen, als ich noch Jugendlicher war, habe ich eigentlich damals auch, wo ich noch nicht in der Gemeinde war, auch ganz gerne, also ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe ich auch gerne Predigten gehört, auch eigentlich viele Predigten gehört. Und Gott sei Dank auch irgendwo davor bewahrt geblieben, dass ich da irgendwo tief hineingerutscht bin. Und einfach sehr viel damit zu tun hat und vielleicht einiges ausprobiert habe. Ja, Gott sei Dank bin ich davon bewahrt geblieben. Und ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle einfach wie es vielleicht an die Heranwachsenden, an die Jugendlichen, an die Teenies, aber auch an uns, an Eltern, uns an, als Eltern dieses Richten einfach, dass wir einfach aufpassen, was wir tun, was unsere Kinder tun, dass wir da einfach ein bisschen mehr Acht drauf geben. Bei dieser Sache ist das so, vielleicht kennen wir dieses Sprichwort, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Was heißt das? Wer von euch ist schon mal mit dem Fahrradanhänger, zum Beispiel auf der Anhängerkupplung, ja, gibt es ja so Fahrradanhänger oder Fahrradträger. Wer ist schon mal von euch damit in Italien gewesen, mit dem Fahrradträger, mit dem Auto? Ja, okay, ein paar. Was muss man da beachten, wenn man mit dem Fahrradträger in Italien unterwegs ist? Genau, man muss da so ein viereckiges Schild, das ist rot-weiß gestreift. In Deutschland braucht man das nicht zwingend, oder man braucht es nicht. In einigen Ländern braucht man es. Und wenn man da unterwegs ist in Italien, und man weiß es nicht, dass man so ein Schild anbringen muss hinten an den Fahrradträger. Man wird angehalten von der Polizei. Bußgeld ab 80 Euro. Jetzt kann man der Polizei sagen, ich habe es aber nicht gewusst. In Deutschland braucht man das nicht. Was wird dann die Polizei sagen? Und wenn die vielleicht gütig sagen, sind, okay, sagen die, okay, ne, können sie vielleicht ein Auge zudrücken. Aber generell müssen sie es nicht. Sie können sagen, sie sind in einem anderen Land, hier sind andere Regeln. Sie haben sich vorher zu informieren, was Sie beachten müssen, wenn Sie einen Fahrradträger hinten dran haben. So, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Genauso ist es auch auf diesem Gebiet, egal, ob man sich ganz bewusst mit diesem Thema beschäftigt oder, ich sage mal, gewisse okkulte Dinge praktiziert oder ob man es einfach nur ausprobieren will, ob das vielleicht einfach nur Spaß macht und sagt, okay, ich will das mal probieren, ich habe das mal gehört, das funktioniert tatsächlich. Oder ob man dann vielleicht irgendwo in so einer Gesellschaft ist, wo das alle mitmachen und macht da irgendwie mit. Oder ob man vielleicht irgendwie, weil man bei den Menschen keine Hilfe gefunden hat, ob man sich dann zu Menschen begibt, die auf eine okkulte Art und Weise helfen. Und das funktioniert auch wirklich manchmal oder auch vielleicht oft. Das funktioniert, das ist nicht alles Hokuspokus. Das ist, spielt keine Rolle, wie wir da dran gehen. Das ist dem Teufel egal, wie wir die Tür öffnen, ob wir sie bewusst oder unbewusst öffnen. Wenn wir die Tür dafür öffnen, dann begeben wir uns ein Stück weit in seinen Herrschaftsbereich. Da freut er sich darüber. Also Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Ich möchte eine Bibelstelle lesen. Ich habe heute nur drei Bibelstelle oder drei Bibelabschnitte. Der erste ist aus, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aus 2. Mose 20, 2 bis 5. 2. Mose 20, 2 bis 5. Da gibt Gott Mose die 10 Gebote und er sagt ganz am Anfang, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte Glied. Gut, dieses dann weiter nicht. Also bete sie nicht an, Gott sagt, ich bin der alleinige Gott. Es war eigentlich komplett entgegen dem, was die anderen Völker das Volk Israel geglaubt haben. Sie haben quasi im Polytheismus gelebt, das heißt viel Götterei. Sie haben viele verschiedene Götter gehabt, während der Gott, also im Monotheismus, da hat man nur einen Gott, den Schöpfergott, und sagt, Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr habt nur einen Gott, ihr habt nicht viele Götter. Betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Das sagt er ganz am Anfang, bevor er dann die 10 Gebote gibt. Zweiter Bibelabschnitt aus 5. Mose 18. Okay, ich habe das hier so angeblendet, das geht auch. 5. Mose 18, 9 bis 14. Da warnt Gott das Volk Israel und sagt, wenn ihr in das verheißene Land, das ich euch geben werde, kommen werdet, er warnt sie schon im Voraus und sagt dort folgende Worte. 5. Mose 18, 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das heißt, durchs Feuer gehen, man hat diesem Gott Moloch, einen Götzen, man hat ein Kind, ein kleines Baby, verbrannt und dem Gott, einem Jungen oder einem Mädchen, dem Gott Moloch, dem Götzen, zum Opfer gebracht. Und Gott sagt, passt auf, dass ihr sowas nicht auch macht. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel und soll um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn deinem Gott. Also Gott verbietet und sagt, wenn ihr zu diesen Völkern kommt, wenn ihr in dieses Land kommt, die Menschen um euch herum, sie tun solche Dinge. Er sagt, macht das nicht, macht da nicht mit. Und ich fand auch so interessant, Gott sagt nicht, passt auf, die Menschen tun oder die Völker um euch herum werden sowas tun. Passt auf, was vielleicht okay ist und was nicht. Was so schlimm ist, aber was vielleicht, wo ihr vielleicht eine gewisse Linie übertretet. Gott sagt, macht das nicht, passt auf, lasst ja die Finger davon. Also Gott warnt sie aufs Schärfste und Gott sagt sogar, denn um solcher Taten willen wird Gott der Herr diese Völker vertreiben von dort. Weil sie solche Gräueltaten tun, wenn sie Götzen anbeten, wird Gott sie vertreiben. Gott sagt, das geht gar nicht. Macht das nicht, nicht nur ein bisschen, nicht nur aufpassen, wenn ihr da irgendwie was mitmacht, sondern macht das nicht. Und wir sehen dann später, dass das Volk sich darauf eingelassen hat und wirklich Dinge getan hat, sogar ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen hat, wie es hier heißt, dass das Volk Israel ja sich da hinreißen lassen hat, sowas zu tun. Gott verurteilt das und sagt, dass wenn ihr dahin kommt, passt auf, macht da nicht mit. Was ich auch so interessant fand hier, das heißt, Gott warnt sie und sagt, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Land, Gott geben wird. Das heißt, wenn du dahin kommst, ich dachte so bei uns heute, wie schnell sind wir in einem Land heute? Es sind doch ein paar Sekunden, dann sind wir übers Handy in einem anderen Land, in einer anderen Religion, bei fremden Menschen. Also während es damals wirklich, man musste irgendwo hingehen, man hat andere Menschen gehabt, man hat sich irgendwo angefreundet, abgeguckt. Heute ist man übers Handy wer schnelles Internet hat, keine Ahnung, in Bruchteil von Sekunden ist man irgendwo auf der ganzen Welt. Also so schnell ist man irgendwo auf der ganzen Welt. Man braucht nirgendwo hingehen, man hat das alles irgendwo bei sich. Gott warnt das Volk Israel. Das ist nicht nur etwas, was im Alten Testament an das Volk gesagt ist. Auch im Neuen Testament werden wir gewarnt. Die dritte Bibelstelle aus Apostelgeschichte 19, 18 bis 20. Apostelgeschichte 19, 18 bis 20. Da ist der Apostel Paulus in Ephesus, in der Stadt. Und Menschen bekehren sich dort. Und dann lesen wir ab Vers 18, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Ich weiß nicht, in einigen Übersetzungen oder glaube ich in den Kommentaren steht auch, welche Summe das heute in Euro wäre. Also ein sehr großer Betrag, sie haben Zauberei getrieben, damals auch im Neuen Testament, als sie sich bekehrt haben, haben sie diese Dinge öffentlich verbrannt. Man hätte sagen können, ja, das ist doch viel Geld, man hätte es vielleicht verkaufen können oder irgendwie anders und dann hätte man das vielleicht den Armen spenden können. Nein, obwohl es vielleicht viel wert war, sie haben es verbrannt und gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also ein ganz klarer, radikaler Schnitt von dem alten Leben. Ich möchte einfach einige praktische Beispiele geben, wo wir heute vielleicht in der Gefahr stehen, wo wir dem Teufel und seinen Dämonen ein Stück weit die Tür öffnen, auch als Christen. Ich habe dazu, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es gibt so Broschüren von Martin und Elke Kamprus. Ich glaube, sie waren auch sogar in der FCBG und hatten da auch ein bisschen darüber berichtet. Es gibt auch so diese Homepage, haben sie, also www.gateway-ev.de. Ich habe einfach einige Sachen hier rausgeschrieben, die ich einfach auch weitergeben möchte. Ich habe damals, wo ich auch selber noch Jugendlicher war, eine alte Predigt, kann ich auch ganz empfehlen in diesem Zusammenhang, wenn jemand sich da informieren möchte, von dem Evangelisten Wilhelm Pahls. Die Predigt heißt Sieg über Unglaube, Aberglaube und Okkultismus. Also wer da einfach auch noch viele Gefahren wissen will, da könnt ihr euch gerne die Predigt anhören. Etwa 50 Minuten geht die Predigt. Auch eine ganz gute Hilfe und einfach, dass wir dann auch nochmal gewarnt werden. Einige praktische Beispiele, wo wir heute vielleicht mit Dingen in Kontakt kommen. Vielleicht hast du das eine oder andere schon gewusst oder ist vielleicht alles bekannt, aber vielleicht einiges auch nicht. Zum Beispiel Mandalas, die kennen wir. Wahrscheinlich, ja, vielleicht die Kinder kennen das auch. Das sind so diese Bilder, ähnlich wie eine Blume, die man dann von außen nach innen hin ausmalt. Diese Mandalas, sie haben den Hintergrund eigentlich aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus. Und dieses so ein Mandala soll eigentlich darstellen, dass es wie ein kosmisches Reich oder wie ein kosmischer Palast. Und man geht von außen hin, also malt aus, von außen nach innen, zur Mitte hin. Das ist wie so ein Tor oder so ein Durchgang in den Mittelpunkt, um einen Kontakt mit dieser übernatürlichen Welt oder dieser unsichtbaren Welt oder mit Buddha aufzunehmen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Man hat das heute so ein bisschen vielleicht an die Kinder angepasst. Es gibt sogar teilweise auch christliche Mandalas. Man nimmt, sage ich mal, diese Methode, was eigentlich eine religiöse Methode ist, versucht etwas Christliches draus zu malen, dass man dann im Mittelpunkt vielleicht ein Kreuz macht oder ein christliches Symbol, aber genauso abzuraten, weil der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also Mandalas, wie gesagt, eigentlich eine Methode aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, Finger von lassen. Genauso kennen wir vielleicht auch Fantasiereisen. Also man hat viele von diesen fernöstlichen Dingen heute an unsere westliche Welt ein bisschen angepasst. Und das, was nicht so sehr passt, hat man weggelassen. Aber der Hintergrund oder das Ziel, was es eigentlich einmal hatte, bleibt das gleiche. Fantasiereisen. Also wie das Wort auch schon sagt, es geht um irgendwelche Reisen. Man geht in seine Gedankenwelt, man geht in seinen Vorstellungen in eine andere Welt, in eine unsichtbare Welt. Man geht irgendwo hin, um sich zu befreien, um Ruhe zu finden. Und man geht einen Weg durch Atemübungen, durch Ruhe, durch vielleicht Hinlegen und andere praktische Dinge. Wird einem vermittelt, dass man woanders ist, man geht quasi irgendwo hin, an eine andere Welt, an eine unsichtbare Welt und man muss dann auf diesem gleichen Weg wieder zurückgehen. Also auch in dieser fernöstlichen Welt ist dieses Anschauungsbild, dieses Gedankengut von dem Esoterischen, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme, es geht da um den Menschen oder dieses Menschenbild, das Gottesbild und das Weltbild ist ein ganz anderes als das, was wir in der Bibel finden. Wahrscheinlich habt ihr auch dieses Wort Esoterik schon einmal gehört. Eigentlich dieses Wort Esoterik könnte man auch durch das Wort Okkultismus ersetzen. Weil der Inhalt oder die Bedeutung dieser Worte ist eigentlich das gleiche. Esoterik, das Wort kommt aus dem Griechischen und es bedeutet die Beschäftigung mit dem Inneren, mit dem Verborgenen oder mit dem Geheimen. Das, was irgendwie der Mensch so mit den Augen nicht sieht, eine unsichtbare Welt, ja, was einen so ein bisschen interessiert. Man kommt in eine unsichtbare Welt, in das Übersinnliche. Was gehört alles zu Esoterik? Ich möchte da einfach ein paar Sachen lesen aus diesem Büchlein. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne da auch Informationsmaterial besorgen. Also was gehört zum Beispiel zu Esoterik? Das sind zum Beispiel diese Fantasiereisen, die ich genannt habe, Mandalas oder Edelsteine, Kristalle und Powerbeats, das sind Steine, die unterschiedlichen Farben haben, unterschiedliche Steine und sie sollen den Menschen dazu sollen helfen, um irgendwie Liebe zu finden, um Heilung zu finden, um Schutz zu finden. Alles eigentlich auch eine Sache, die aus dem Fernöstlichen kommt, die ein ganz anderes Anschauungsbild von dem Menschen, von der Welt und von Gott haben. Reinkarnation, das heißt, dass der Mensch, wenn er einmal stirbt, er kommt dann als ein Tier oder als Mensch oder eher als irgendein anderes Wesen wieder auf die Erde. Das heißt, es ist wie ein geschlossener Kreislauf. Man stirbt eigentlich nie, man kommt immer wieder, so das ist der Gedanke dahinter, diese Reinkarnation. Wobei die Bibel uns ganz deutlich sagt, wenn der Mensch einmal stirbt, dann kommt er irgendwann vor Gott und muss für sein Leben Rechenschaft abgeben. Da ist genau das andere, dass der Mensch eigentlich nicht, dass es nicht zu Ende geht, sondern dass es immer wieder wie so ein Kreislauf immerwährender Prozess ist. Esoterische Heilmethoden, da gibt es verschiedene Heilmethoden. Wie gesagt, auf Einzelne kann ich jetzt nicht unbedingt eingehen aus Zeitgründen. Dann dieses Wort Chi, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist Chi, das ist ein Gott, eine kosmische Kraft, die man anruft, um gesund zu werden oder auch einfach, um gesund zu bleiben. Es gibt verschiedene Methoden und Techniken, wo man auf diese Art und Weise versucht, gesund zu werden oder auch gesund zu bleiben. Ich möchte einfach noch weitere Punkte nennen, was uns vielleicht so ein bisschen mehr auch betrifft, was noch zur Esoterik gehört. Ich lese da einfach aus diesem Büchlein. Wo komme ich sonst noch mit esoterischem bzw. okkultem Gedankengut in Berührung? Fantasy-Spiele, Brett-, Computer- und Rollenspiele, in denen Teilnehmer in Fantasiewelten, oft mit magischen Elementen und Symbolen gefüllt, Abenteuer erleben sollen. Rollenspiele vertiefen den Kontakt mit magischem Gedankengut und fördern Realitätsverlust. Fantasy-Bücher und Filme. Bekannt ist zum Beispiel Herr der Ringe von G.R. Tolkien, der in die Welt der Elfen, Drachen und bösartigen Orks führt. Ein Hobbit, freundliches Fantasiewesen, macht sich auf, um einen verlorenen heiligen Ring zu suchen. Harry Potter, zentraler Held der weltberühmten Bücher, G.R. Rowlings, Sohn eines Zauberehepaars, der durch das Praktizieren magischer Methoden den Eindruck vermittelt, Zauberei könnte zur Bekämpfung des Bösen eingesetzt und damit zu einer guten Tat werden. Mystery-Fernsehsendungen. Sendungen, worin geheimvolle, übersinnliche Phänomene eine zentrale Rolle spielen, zum Beispiel Twilight, Shadowhunters. Magazinen wie Witch, Comic-Magazinen, dessen Heldinnen fünf Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren sind. Sie sind Hexen, die mit magischen Waffen gegen das Böse kämpfen. Das Magazin gibt auch Anleitung in der Hexenkunst zum Pendeln und Hilfe beim Erstellen von Horoskopen. Musik wie Heavy Metal, stark rhythmische Musikstile, der häufig als Medium, Kanal oder Mittel für satanische Inhalte dient. Also einige Punkte, vielleicht mit denen wir ein bisschen mehr zu tun haben, womit wir vielleicht mehr konfrontiert sind. Alles Dinge, die dem Esoterischen oder Okkulten zugeordnet werden können und die einfach Türöffner sind für den Teufel und seinen Bereich. Oder welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede haben diese esoterischen Strömungen oder was ist da so schlimm dran, sage ich mal? Oder was ist der Unterschied oder ja, was sagt die Bibel und was ist so die Überzeugung aus diesem fernöstlichen oder aus diesem esoterischen? Zum einen es ist es die Leugnung der alleinigen Autorität Gottes und der Gebote. Also während Gott sagt, ich bin der alleinige Gott, ich bin der Schöpfergott, ihr sollt mich anbeten, keine anderen Götter neben mir haben. Gott hat seine Gebote und Ordnungen den Menschen gegeben. Ist das genau das Gegenteil? Und das heißt, der Mensch kann tun und lassen, was er will. Das, was dir gut tut, das sollst du tun. Das ist so ein Gedankengut oder ja, die eine Botschaft, die da weitergegeben wird. Die zweite ist die Leugnung der Endgültigkeit des Todes. Das ist das, was ich schon gesagt habe, dass man nicht einmal auf dieser Erde lebt, dann stirbt und dann einmal, dass man Rechenschaft geben muss für sein Leben, sondern einfach dieser Gedankengang, dass man als ein anderes Wesen, als ein Tier oder als ein anderer Mensch wieder auf diese Erde kommt. Und die Behauptung, der Mensch sei ein göttliches Wesen, wir wissen, Gott ist allein Gott, der Mensch ist Mensch, er ist begrenzt, er ist sündig, aber da sagt man eigentlich, ist der Mensch etwas Göttliches, man muss das einfach irgendwie nur herausfinden, man muss irgendwo dahin kommen, dahin gehen, dass man einfach dieses Bewusstsein bekommt, dass der Mensch eigentlich irgendwo auch Gott ist. Und dann ist man so auf dieser Suche, man unternimmt einfach einige Dinge, um dieses herauszufinden oder zu sagen, wirklich, ja, der Mensch ist auch etwas Göttliches. Dann kennen wir auch vielleicht diesen Begriff Aberglaube. Aberglaube heißt eigentlich, einfach so frei übersetzt, falscher Glaube. Wir kennen das vielleicht, dass einige wir kennen vielleicht so Glücksbringer. Also es gibt Aberglauben, es gibt einen Aberglauben, der letztlich dazu führt, etwas Gutes vermittelt. Zum Beispiel kennen wir das vierblättrige Kleeblatt, es soll etwas Gutes, ein Glücksbringer ist das, oder eine Sternschnuppe. Oder der Schornsteinfeger oder ein Hufeisen, das soll etwas Gutes bringen. Das ist Aberglaube, man glaubt an etwas, aber das ist nichts Gutes. Genauso auch gibt es auch keine Glücksbringer, eher etwas, was negativ ist. Wir kennen zum Beispiel Freitag den 13. In einigen Hotels gibt es nicht die Zimmernummer 13, weil viele würden sie gar nicht nehmen, haben Angst, in dieses Zimmer gehen. Oder wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft, dann ist das etwas mit, hat das was mit Unglück zu tun. Die Menschen haben Angst davor. Also auch der Aberglaube ist in Deutschland ganz oft anzutreffen, dass Menschen wirklich Angst haben vor gewissen Sachen oder vor anderen Sachen. Hängen sie sich Glücksbringer oder kaufen sich Glücksbringer. Es ist nichts, was von Gott kommt, nichts Gutes, sondern Gott sagt, er ist unsere Hoffnung, er ist derjenige, der uns helfen kann. Wir sollen uns auf ihn verlassen und nicht auf irgendwelche Glücksbringer. Wir sollen auch keine Angst haben. Ja, er hat die Welt besiegt. Wir brauchen da keine Angst haben vor irgendeinem Tag oder vor irgendeiner schwarzen Katze. Genauso geht es auch bei den Horoskopen, die wir auch ganz oft in Zeitschriften anfinden. Durch Astrologie meint man zu lesen oder zu wissen, was so die Eigenschaften oder die Charaktereigenschaften des Menschen sind. Wenn einer das liest, sagt, ey, das tritt auf mich zu. Und es soll so ein Stück weit auch die Zukunft des Menschen voraussagen, Horoskope auch dringend abzuraten. Oder es gibt auch diese Tarotkarten. Das sind 78 Karten mit verschiedenen Symbolen und Zeichen. Und durch eine bestimmte Anordnung, wenn man die Karten legt, soll damit Wahrsagerei betrieben werden. Das heißt, die Zukunft für die Menschen oder die Menschen gehen dahin und wollen sich ihre Zukunft sagen lassen anhand von diesen Karten. Also auch Aberglaube, auch etwas Okkultes, Esoterisches, wovon wir die Finger lassen sollen. Dann kennen wir das vielleicht auch Pendeln. Da wird ein Stück Schnur genommen, ein Gewicht oder ein Stein dran gehangen. Es wird dann gependelt, dieses Pendel. Und auf diese Art und Weise will man auch ja quasi jemanden die Zukunft weitersagen oder die Zukunft voraussagen, wie geht's weiter. Auch eine Sache, wovon wir die Finger lassen sollen. Gläserrücken, ich fand das auch interessant, sogar bei YouTube findet man, wie ich das schon gesagt habe, die Welt ist mit ein paar Klicks oder innerhalb von wenigen Sekunden oder vom Bruchteil von Sekunden um uns herum. Und Gläserrücken, das praktizieren Jugendliche auch. Und es ist wirklich ein Gebiet, wo man eine Tür für den Teufel aufmacht. Wir sollen die Finger davon lassen. Und auf diese Art und Weise versucht man auch Wahrsagerei zu betreiben. Charlie, ein Geist, den man versucht anzurufen, auch er versucht hier die Wahrheit vorauszusagen. Wenn das vielleicht Jugendliche so in ihrem Leichtsinn machen, einfach nur zum Ausprobieren, das macht irgendwie Spaß, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ich habe mich selber ausprobiert. Ja, also wie ich schon gesagt habe, Unwissenheit schützt hier nicht vor Strafe. Es ist nicht sofort, wenn wir das einmal vielleicht machen, dass wir da irgendwie vielleicht besessen sind oder dass alles sofort vorbei ist. Aber ja, wir machen irgendwo oder wir begeben uns in einen gefährlichen Bereich. Es kann vielleicht schnell oder es kann vielleicht eine gewisse Zeit dauern, bis wir auf einmal merken, irgendwas stimmt mit uns nicht. Es hat sich etwas verändert und dann wissen wir nicht, woher es kommt. Oder vielleicht machen wir solche Dinge und wissen nicht, dass es nicht gut ist, dass es gefährlich ist. Oder auch Handlinien lesen. Wie gesagt, es gibt viele, viele Dinge, viele Bereiche, die man hier auflisten könnte, die nicht gut sind. Ich möchte einfach uns an dieser Stelle vielleicht warnen, vielleicht die Kinder. Ja, als Eltern bekommen wir nicht immer mit, was sie vielleicht im Internet schauen, womit sie sich beschäftigen. So wie ich auch am Anfang von dieser Familie gedacht habe, ja, ist in der Gemeinde, da wird schon alles gut sein. Man achtet vielleicht nicht so viel drauf, was die Kinder machen. Dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird man wach. Dann, wo es schon, sage ich mal, vielleicht zu spät ist. Deswegen einfach auch an die Kinder, an uns Eltern, dass wir einfach darauf Acht geben, was machen vielleicht unsere Kinder. Oder einfach auch für uns selber, was schauen wir vielleicht für Filme, was ist der Inhalt, welche Musik hören wir, was sind das für Autoren, was ist der Inhalt, vielleicht ist das auf Englisch, vielleicht verstehen wir das nicht, aber was ist so der Inhalt dieser Lieder? Ich möchte uns einfach dann nochmal sensibilisieren, dass wir uns wirklich mit Gott und seinem Reich beschäftigen und dass wir dem Teufel hier nicht Tür und Tor öffnen, dass wir ihm Gelegenheit und Möglichkeiten geben, in unser Leben hineinzuwirken, negativ hineinzuwirken und unser Leben kaputt zu machen. Ja, Gott helfe uns einfach darin, dass wir einfach nochmal neu dafür sensibilisiert werden. Amen.